Ja, Dörte hat es ja gerade schon gesagt, Pfingsten ist der Geburtstag der Gemeinde. Da ist die erste Gemeinde gegründet worden, 2000 Taufen. Also wir sind schon mit der Hälfte zufrieden, also Ziel 1000. Nee, Spaß beiseite. Ich glaube, diese hohe Zahl an Bekehrungen, an Taufen an einem einzigen Tag, die hat auch noch einen ganz anderen Hintergrund. Es gab ja auch vor Pfingsten Gläubige. Es gab auch vor Jesus gläubige Juden. Und ich bin davon überzeugt, dass ganz viele von denen in diesem Augenblick erkannt haben, dass Jesus der Messias ist und haben gesagt, da wollen wir dabei sein. Und deswegen diese ganz hohe Zahl. Also da wollen wir mal nicht gleich neidisch werden. Das war ja auch ein Übergang von dem einen ins andere. Aber was war denn damals überhaupt? Ich denke, die ganze Rahmengeschichte ist ja schon faszinierend. Dörte hat es ja schon gesagt, Feuerwerk, ja, als eine Evangelisation, zu der Gott selber einlädt. Durch Sturm in der Stadt, durch das Rauschen, die Leute werden neugierig, die Leute kommen her, wollen erleben, was da ist. Dann sprechen da 11 Leute aus der Provinz, reden zu den Leuten. Jeder hört es in seiner eigenen Sprache. Also stellen wir uns mal vor, ich bin deutschsprachig, ich komme nach Costa Rica, da wird Spanisch gesprochen und ich rede los, einfach so, mein Deutsch. Und dann hören es die, die aus Costa Rica stammen, auf Spanisch, die Amerikaner, die US-Amerikaner, die gerade da sind, die hören es auf Englisch. Der Franzose, der vielleicht gerade um die Ecke kommt, der hört Französisch. Ist ja nicht nur, dass die Jünger jetzt irgendwelche Sprachen gesprochen hätten, die sie noch nicht beherrscht haben vorher, sondern jeder hört sie in seiner eigenen Sprache reden. Etwas ganz Fantastisches. Und das hat ja Gott selber getan. Gott beglaubigt seine Leute. Gott sorgt dafür, dass seine Leute gehört werden, dass wahrgenommen wird, was sie sagen. Und dann fängt Petrus diese Predigt an und zunächst mal, das habe ich gar nicht alles, jetzt will ich gar nicht alles mitlesen, weil das sonst viel zu lang würde, aber er nimmt ganz viele Beispiele aus dem Alten Testament und deutet damit aus, was gerade passiert. Und ich möchte uns den Schluss dieser Predigt und dann die Reaktionen darauf, das möchte ich uns jetzt mal vorlesen. Aus Apostelgeschichte 2, ab Vers 36. So wisse nun das ganze Haus Israel gewiss, dass Gott diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt, zum Herrn und Christus gemacht hat. Als sie aber das hörten, ging es ihnen durchs Herz. Und sie sprachen zu Petrus und den anderen Aposteln, ihr Männer, liebe Brüder, was sollen wir tun? Petrus sprach zu ihnen, tut Buße. Und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi, zur Vergebung eurer Sünden, so werdet ihr empfangen die Gabe des Heiligen Geistes. Denn euch und euren Kindern gilt diese Verheißung und allen, die fern sind, so viele der Herr unser Gott herzurufen wird. Noch mit vielen anderen Worten bezeugte er das und ermahnte sie und sprach, lasst euch erretten aus diesem verkehrten Geschlecht. Die nun sein Wort annahmen, ließen sich taufen und an diesem Tage wurden hinzugefügt etwa 3000 Menschen. Habe ich also eben nochmal 1000 unterschlagen. Nicht 2, sondern 3000. An einem einzigen Tag. Ich stelle mir das schon als logistisches Problem vor. Überlegt mal, also so eine Taufe, na gut, wenn man ganz schnell ist und nur die eigentliche Taufhandlung, 15 Sekunden, schafft man also in einer Minute 4. Wie viele Minuten sind das dann, um 3000 zu taufen? Also ich stelle mir das immer so vor, dass die, die gerade getauft worden sind, sich quasi umgedreht haben und haben den, der hinter ihnen stand, dann ihrerseits getauft, sodass dann irgendwann ganz viele Täufer unterwegs waren, nicht nur 11, sondern ganz, ganz viele. Aber ob das nun wirklich so war, keine Ahnung, ich war nicht dabei. Oder vielleicht war von euch jemand anwesend. Ich glaube es eher nicht, aber Im Himmel können wir dann mal nachfragen, wie das denn rein praktisch gelaufen ist. Auch wo die getauft haben, ist ja spannend. Wenn man so die Frage stellt, wo haben die denn getauft, dann kommt manchmal die Antwort im Jordan. Aber habt ihr euch mal auf der Karte angeguckt, wo Jordan und wo Jerusalem? Das liegt nämlich, Jerusalem liegt nicht am Jordan, sondern liegt ganz oben in den Bergen und das Jordantal liegt wesentlich tiefer. Sind nur mal so ein paar Fragen, die hier gar nicht beantwortet werden. Aber warum habe ich genau diesen Abschnitt gelesen? Ich glaube, eine ganz wesentliche Sache an Pfingsten ist die Reaktion der Menschen. Eine ganz wichtige Frage eigentlich auf jede Form von Verkündigung, die wir heute tun, ist: Wie reagierst du, wie reagiere ich? Und deshalb habe ich uns hier mal diese Reaktion rausgezogen. Also zunächst nochmal die Zusammenfassung. So wisse nun das ganze Haus Israel gewiss, dass Gott diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt, zum Herrn und Christus gemacht hat. Also ich weiß nicht, ob ich so angriffig gewesen wäre. Ihr habt den Messias gekreuzigt, sagt der Petrus hier. Aber nicht, um daraus eine Judenverfolgung anzuzetteln, sondern um den Leuten klarzumachen, ihr braucht Vergebung. Ihr braucht es, dass dieser Jesus euch jetzt annimmt. Und die Reaktion ist auch nicht das, was ich jetzt vielleicht befürchtet hätte, dass sie jetzt Steine aufheben und die da oben steinigen, sondern die Menschen sind betroffen. Und da frage ich mich, wann war ich das letzte Mal betroffen von einem Bibeltext? Wann war ich das letzte Mal betroffen von einer Predigt? Wann war ich das letzte Mal betroffen von dem, was Gott mir sagt? Und jetzt du, wann warst du das letzte Mal betroffen von dem, was Gott sagt? Von einem Bibeltext, von einem Liedvers, von einem Wort eines Christen an dich? Die Menschen sind betroffen, es ging ihnen durchs Herz, steht hier. Und sie sprachen zu Petrus und den anderen: Ihr Männer, liebe Brüder, was sollen wir tun? Denn ich glaube, das ist dann die eigentlich richtige Reaktion. Wenn ich betroffen bin von dem, was Gott mir sagt, dann ist die Frage: Und was mache ich jetzt damit? Was tue ich jetzt? Was soll ich ändern? Was soll ich neu anfangen? Was soll ich anders machen? Was sollen wir denn jetzt tun? Irgendwas muss doch jetzt werden aus dem, was wir gerade gehört haben. Und ich glaube, Jesus fordert immer eine Entscheidung heraus. Ich kann mich mit vielen Menschen noch über Gott unterhalten. Da können wir uns einigen. Zu Gott können wir sogar zusammen beten, mit Juden, Moslems, Christen. Notfalls packen wir auch noch die Hindus mit rein. Ich meine, bei denen wird es dann schwierig, die haben allzu viele Götter, aber da können wir noch irgendwie zusammenkommen. Aber an Jesus scheiden sich die Geister. Entweder ich glaube oder ich glaube nicht. Und die Menschen, die hier gekommen sind, die fragen: Was sollen wir tun? Was ist jetzt dran? Und Petrus nimmt kein Blatt vor den Mund. Tut Buße. Also kehrt um, denkt um, verändert euer Denken. Und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden, so werdet ihr empfangen die Gabe des Heiligen Geistes. Also denkt um und lasst euch taufen auf den Namen dieses Jesus. Wir taufen auf den Namen, also in Anlehnung an Matthäus 28, taufen wir ja auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Aber die Betonung hier liegt: Tauft auf den Namen Jesu. Deswegen sind nicht Vater und Heiliger Geist weniger wichtig. Wir feiern gerade den Heiligen Geist an der Stelle. Aber der Geist weist auf Jesus hin. Manchmal fragen wir uns ja, wie können wir denn die Geister unterscheiden? Ganz einfach, der Heilige Geist wird immer auf Jesus hinweisen. Wenn er uns auf irgendetwas anderes hinweist, dann war es nicht der Heilige Geist. Wenn Menschen verehrt werden, wenn bestimmte Gemeinderichtungen verehrt werden, wenn irgendwas anderes verherrlicht werden soll als Jesus Christus, dann war es nicht der Heilige Geist. Ganz einfach. Ich meine, wenn es in der Praxis immer so einfach wäre, wäre es schön. Aber der Grundsatz ist trotzdem einfach. Auch wenn es in der Anwendung dann mitunter etwas komplizierter ist. Kehrt um und lasst euch von diesem Jesus reinwaschen. Lasst euch von diesem Jesus eure Schuld vergeben. Und jetzt höre ich schon wieder Menschen, die sagen, das ist doch viel zu einfach. Da muss doch noch mehr dahinter sein. Nein, Jesus ist genug. Und der Geist Gottes ist derjenige, der uns das deutlich machen kann. Damals an Pfingsten, als der Geist zum ersten Mal ausgegossen wurde, haben 3000 Menschen begriffen, dass das die Wahrheit ist. Das war nicht Petrus. Das war nicht seine tolle Predigt. Die Predigt ist nicht schlecht, klar. Aber die Predigt alleine hätte gar nichts bewirkt. Als Petrus vorm Hohen Rat redet und bestimmt nicht schlechter als hier, da wird er anschließend eingelocht. Und einige würden ihn am liebsten entsorgen. Dass hier 3000 Menschen das glauben, was Petrus sagt, hat ganz einfach damit zu tun, dass Jesus selbst, dass der Heilige Geist ihn hier beglaubigt und das bewirkt. Denn euch und euren Kindern gilt diese Verheißung, sagt Petrus hier, dass ihr den Heiligen Geist bekommen sollt, dass ihr zu Jesus kommen könnt, dass ihr dazugehört. Haben wir den Himmel verdient? Nein. Und was ist dann mit unserer Bekehrung? Was soll damit sein? Unsere Bekehrung heißt doch nur, dass wir das, was Jesus uns schenken wollte, angenommen haben. Wenn ich jetzt dir ein Geschenk überreiche und du nimmst es an, hast du damit dieses Geschenk verdient? Eigentlich, bei einem Geschenk geht es eigentlich gar nicht ums Verdienen, denn wenn ich es verdient hätte, dann wäre es ja kein Geschenk mehr. Aber wir haben den Himmel nicht verdient. Wir haben das Geschenk des Heiligen Geistes nicht verdient, sondern Jesus will uns das schenken. Und diese Botschaft rettet. Die kann dich retten, vielleicht hat sie dich schon gerettet, sie hat mich gerettet. Und das ist bei manchen Leuten relativ harmlos. Ich gehöre zu den Menschen, wo das nicht erkennbar, die nie erkennbar riesig verloren waren. Ich war kein Alkoholiker, war nicht drogenabhängig, war nicht im Knast, habe auch noch keinen umgebracht. Aber das ist so ähnlich wie mit Corona und den Corona-Maßnahmen. Gott hat mich bewahrt. Nicht ich war so ein toller Kerl, der den Dingen allen aus dem Weg gegangen ist, sondern ich bin bewahrt worden. Ich bin gerettet worden, ich bin geschützt worden. Andere sind in diesen Dingen drin und werden da rausgerettet. Aber Jesus kann retten und Jesus will retten. Und der Heilige Geist ist der, der uns das vermittelt. Lasst euch erretten aus diesem verkehrten Geschlecht. Eine Generation, die nicht nach Gott fragt. Komisch, ich dachte immer, das wäre unsere Generation heute. Aber offenbar gab es das also schon vor 2000 Jahren. Lasst uns durch Jesus uns rausretten lassen. Sagt ja dazu. Nehmt seine Hand an. Das ist eigentlich die Herausforderung. Das sagt Petrus den Menschen. Nicht mehr und nicht weniger. Ihr kommt aus einem, wie heißt es hier, verkehrten Geschlecht. Ihr kommt aus einer verlorenen Generation. Lasst euch retten. Lasst euch da rausholen. Und da sagt er zu denen, denen er vorher gesagt hat, diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt. Das könnte man auch sagen, waren das denn wirklich dieselben Leute? Waren das die Leute, die vorher geschrien haben, kreuzige ihn? Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Aber wir alle haben Jesus mit unserer Schuld ans Kreuz gebracht. Denn er ist für meine und deine Schuld gestorben. Nicht, weil da ein paar Leute geschrien haben, kreuzige ihn. Wenn der Vater gewollt hätte, dass er nicht gekreuzigt wird, wie sagt Jesus selber, ich brauchte nur ein Wort zu sagen, Legionen von Engeln kämen, um mich hier rauszuholen. Das wäre überhaupt keine Schwierigkeit gewesen. Sondern es war unsere Schuld, die ihn dahin gebracht hat. Lasst euch retten. Und dann geht es hier weiter. Die nun sein Wort annahmen, ließen sich taufen. Hier steht nicht, die sein Wort annahmen, die wurden gerettet, obwohl das auch richtig wäre. Sondern die ihn annahmen, die haben einen Schritt getan und haben das bezeugt und bekannt. Wer also nicht getauft ist und Jesus annimmt, da wäre das ein angemessener Schritt. Vor einigen Jahren habe ich in Ostdeutschland ein Paar getraut. Ja doch, Ehepaar waren sie ja schon vom Standesamt her. Und dann kommt kurz vorher, so ein paar Wochen vorher, kommt der Mann auf mich zu und sagt, ist das eigentlich ein Hindernis für eine kirchliche Trauung, wenn ich nicht getauft bin? Und der war schon eine ganze Weile Christ, war bei uns im Jugendkreis. Und dann war meine erste Frage, wieso bist du nicht getauft? Ich meine, hier, wo wir jetzt wohnen, in Künzelsau und Umgebung, wird das wesentlich seltener vorkommen, dass jemand überhaupt nicht getauft ist. Und ich nehme da jetzt wirklich mal, ich weiß, das ist ein heißes Eisen, aber ich nehme da mal Kindertaufe und Glaubenstaufe zusammen. Und bei der Kindertaufe ist es halt so, dass ich im Nachhinein im Glauben annehme, was mir damals zugesprochen worden ist. Bei der Glaubenstaufe werde ich getauft auf das Bekenntnis hin. Es müssen immer Glaube und Taufe zusammenkommen. Eine Taufe, die nicht geglaubt wird, ist wertlos. Aber Glaube, wenn die Taufe nicht da ist, ist nicht wertlos. Der kann trotzdem retten. Der Schächer am Kreuz war nicht getauft. Aber das ist eigentlich nicht der Weg, den Gott sich gedacht hat. Glaube und Taufe gehören zusammen. Und hier, die nun sein Wort annahmen, ließen sich taufen. Und an diesem Tage wurden hinzugefügt etwa 3000 Menschen. Eine Bekehrung zu Jesus, ein Annehmen im Glauben, muss immer Taten hervorbringen. In meiner Heimat im Siegerland, da hat es ja vor inzwischen über 100 Jahren eine Erweckungszeit gegeben. Und damals hat man den Spruch geprägt, wenn sich ein Mensch bekehrt, dann müssen das die Kühe im Stall merken. Was wollte man damit sagen? Da muss sich was im Verhalten verändern. Wenn ich zu Jesus komme, wenn ich Jesus annehme, dann muss das in meinem Verhalten Konsequenzen haben. Und Jakobus schreibt in seinem Brief, Glaube, der keine Konsequenzen hervorbringt oder der keine Werke hervorbringt, sagt Jakobus, der ist tot in sich selbst. Wenn du mir also sagst, du glaubst, ich kann davon aber in deinem Leben überhaupt nichts sehen, dann ist da doch mal ein Fragezeichen angebracht. Denn eine lebendige Beziehung zu Jesus verändert mein Leben. Das heißt nicht, dass ich vollkommen bin. Davon bin ich noch ganz, ganz weit entfernt. Aber ich kann erleben, dass es mein Leben prägt, dass es mein Leben verändert, dass sich Dinge entwickeln in die richtige Richtung. Das Vollkommene gibt es im Himmel, nicht auf dieser Erde. Und wer mir hier auf dieser Erde sagt, er wäre schon vollkommen, der liegt vollkommen daneben. Aber wir können uns weiterentwickeln. Wir können Jesus näher kommen. Wir können uns von ihm gebrauchen lassen. Wir können umgestaltet werden in sein Bild. Und das wünsche ich mir von ganzem Herzen für mich, aber auch für euch. Lasst uns mit diesem Jesus leben, unter der Anleitung des Heiligen Geistes. Lasst uns reagieren auf das, was er uns sagt. Und unser Leben wird eine neue Richtung nehmen. Lasst uns beten. Herr, wir bitten dich, dass du uns an deine Hand nimmst, dass du uns diese Zuversicht gibst, dass wir zu dir gehören, dass wir frei sind von allem, was uns vorher von dir getrennt hat und dass wir auf dem Weg sind mit dir. Herr, wir brauchen deine Liebe, wir brauchen deine Hilfe. Gib du uns deinen Geist und handle du durch deinen Geist in unserer Gemeinde. Herr, wir staunen, wenn wir das lesen von 3000 Menschen und uns liegt oft so diese Frage auf dem Herzen, wie haben die das gemacht? Und eigentlich wissen wir ja, dass du das gemacht hast, nicht die Menschen damals, nicht die 11, nicht irgendwelche anderen. Und so bitte ich dich von ganzem Herzen, dass du das auch heute hier in unserer Gemeinde tust. Dass du Menschen zu dir ziehst, dass du sie in die Gemeinden bringst, nicht nur zu uns, zu allen Gemeinden, wo dein Wort wirklich in der Mitte steht. Und dass so noch viele Menschen in unserem Land zum Glauben kommen. Und ganz besonders möchte ich dich bitten für die Gegenden, in denen kaum deine Jünger unterwegs sind. Gerade da bitte ich dich um das Wunder, dass du neue Aufbrüche schenkst und dass deine Gemeinde wächst und dass sie blüht. Du kannst heute nach 2000 Jahren noch dasselbe tun wie damals. Und ich möchte dich von ganzem Herzen bitten, dass du es tust. Hier bei uns, aber auch da, wo deine Kinder noch viel krasser als hier bei uns in der Minderheit sind. Amen. Lasst uns uns unter den Segen Gottes stellen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen.